Bevor es losgeht, ein Triggerhinweis. In diesem Podcast geht es um sexualisierte Gewalt, um Missbrauch und dessen körperliche und psychische Folgen. Es werden Situationen geschildert, die emotional sehr belastend sein können. Hilfsangebote findet ihr in den Shownotes.
Wer stimmt eigentlich Moral und wem nützt sie? Viele Betroffene berichten nicht zuerst von Gewalt. Sie berichten von Schuld, von Scham, von dem Gefühl, selbst etwas falsch gemacht zu haben. Erst Jahre später wird deutlich, diese Schuld gehört nie ihnen. Wie entsteht eine solche Umkehrung von Verantwortung? Welche Rolle spielen die Sexualmoral der katholischen Kirche, kirchliche Machtstrukturen und jahrzehntelange Tabuisierung? Dieser Frage gehen wir in dieser Collage nach, mit den Stimmen von Betroffenen und den Analysen von Expertinnen und Experten.
Thema statt Tabu. Was wir aus sexualisierter Gewalt in der Kirche lernen. Jahrzehntelang wurde weggeschaut, jetzt wird hingehört. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Diese Aufarbeitung existiert nur, weil sie von ihnen vorangetrieben, eingefordert und getragen wird. Was sie angestoßen haben, ist unumkehrbar. Expertinnen ergänzen den Podcast aus unterschiedlichsten Perspektiven. Darüber hinaus fließt das Feedback der HörerInnen mit ein. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Du hast einen Aspekt genannt, der im Podcast bisher kein Thema war, nämlich das Thema Sexualität und Kirche. Viele Außenstehende, deren erster Reflex ist, ja, die Täter sind Täter, weil sie im Zölibat leben müssen. Kannst du da einen Zusammenhang herstellen?
Ja, es gibt so zwei Klischees. Also der Zölibat sei die eigentliche Ursache, dass so viele Priester übergriffig geworden sind und alle seien pädophil. Und das geht bis in die höchsten Kreise der Politik und Kirche. Beides ist so klar wissenschaftlich widerlegt. Der Zölibat ist ja eine Verpflichtung, die jemand versprechen muss, wenn er denn zum Priester geweiht werden will und damit eine hochprivilegierte Stellung in der Kirche hat. Es sind heilige Männer Gottes, die Amtsgewalt haben. Und dafür werden sie belohnt mit dieser Amtsgewalt, mit dieser herausragenden Stellung, weil sie offiziell auf Sexualität verzichten. Fakt ist, ich war selbst Priesteramtskandidat, dass die allermeisten, die Priester werden, das eher in Kauf nehmen. Und damit entsteht schon eine erste Schieflage, die aber nicht bedeutet, dass man dann übergriffig werden muss. Der Hauptgrund, das zeigen alle Untersuchungen, evangelisch wie katholisch, auch in anderen Religionsgemeinschaften, ist eine durch das Wissen in dem Priesterseminar, ich muss sexuell enthaltsam leben, eine nicht ausgereifte sexuelle Identität. Und da ist es vollkommen schnurzpiep, egal, ob ich jetzt heteronormativ heterosexuell bin, bisexuell bin, homosexuell bin oder was es an Spielarten noch immer gibt, sondern es wird systematisch das Thema Sexualität ausgeblendet, nicht thematisiert. Und das führt dann später, wenn man in eine Situation kommt, Nähe Distanz, und in der Seelsorge hat man immer Nähe Distanz, und zweitens in eine Phase kommt, wo viele Leute in so eine Identitätskrise kommen, berufliche Krise kommen, Ende 30, Anfang 40, dann kommt es dazu, dass man diese Nähe Distanz, das ist ja eine Machtposition, irgendwann ausnutzt, um eine nicht gereifte Sexualität an denen gewaltvoll auszuleben, die sich nicht wehren können, nämlich Kinder und Jugendliche. Also das ist der Hauptgrund, dass es ein schmales Segment auch von pädophil oder ebophil fixierten Täterinnen und Täter gibt, meistens in der katholischen Kirche Männer und Priester, das ja. Und das sind auch die furchtbarsten Täterschneisen, von denen kennen wir viele im Bistum Münster auch. Die sind auch nicht therapierbar, das weiß man. Die Charité in Berlin hat große wissenschaftliche Projekte dazu angelegt. Diese Sexualpräferenz und Fixierung muss nicht ausbrechen und muss auch nicht aktiviert werden. Aber es ist ein hohes Gefahrenpotenzial. Aber das darf man nicht in einen Pott werfen. Und dann merkt man einfach, bei den sexuell enthaltsam leben müssenden Priestern, wie die Ordenschristinnen und Ordenschristen, die verheerende katholische Sexualmoral. Die katholische Kirche leidet immer noch an ihrem Traditionsgut seit dem Augustinus, der in seiner ersten Lebensphase alles durchgemacht hat, wir würden heute sagen Sex, Crime and Drugs, alles, und dann plötzlich Christ wurde und dann genau in das rigide Gegenüber getreten ist, dass er Sexualität verurteilt hat. Und im Grunde genommen sieht die Lehre über Sexualität bis heute ja so aus, dass sie so und so nur heterosexuell gelebt werden kann und nur in kirchenrechtlich gültigen ehelichen Verbindungen, wenn in der Phase, wo man das biologisch kann, auch möglichst mit der Zielorientierung, Kindern das Leben zu schicken. Alles andere an Sexualität ist böse, ist pfui. Und das schwingt jetzt bei den Täterinnen und Tätern mit, die mit dem hohen Tabu Sexualität und auch noch mit der aufgelegten Verpflichtung, enthaltsam zu leben, nicht zu gereiften Persönlichkeiten werden, was eigene Sexualität angeht. Und dann das große Thema, wir haben, das ist jetzt nicht nur ein Klischee, eben unter den Priestern einen signifikant höheren Anteil an homosexuellen Priestern als im Schnitt der Gesamtbevölkerung. Wir gehen ja, egal in welchem Kulturkreis, welchem Kontinent, davon aus, 10% bis 12% Männer und etwas geringer Anteil an homosexuellen Frauen. Und das haben wir signifikant höher im katholischen Bereich. Und auch das ist aber nicht monokausale Ursache. Das ist nämlich das dritte Klischee. Ja, weil es so viele schwule Priester gibt, haben die natürlich Messdiener gebraucht. Das ist ein übles Klischee. Das wird vor allem von ganz konservativen katholischen Kreisen, die katholische Sexualmoral hochhalten wollen, immer wieder benutzt. Ja, hätten man die bloß nicht zur Weihe zugelassen, diese so und so gegen die Lehre der Kirche und die göttliche Ordnung, die Naturordnung verstoßenen Priester. Nein, also es gibt ganz viele homosexuelle Priester, die es mühsam geschafft haben, ihre Identität klar zu bekommen und die, wenn sie Sexualität leben, das in gewaltfreien, mit erwachsenen Männern tun. Da kann man natürlich jetzt Kirchenrecht sagen, ist Verstoß gegen die Zölibatsverpflichtung, aber wo überhaupt keine Gefahr ausgeht. Es hat aber natürlich aber auch gerade in den 15, 16 Jahren auch schwule Priester gegeben, die das natürlich überhaupt nicht sagen durften. Das war ja absolutes Tabu in der Gesellschaft. Die natürlich dann ihre ihnen gar nicht bekannte Homosexualität natürlich vorrangig an denen ausgelebt haben, gewalttätig, die männlich eben waren. Und das gibt's dann in der Pädophilie. Und dann gibt es nochmal die zwei Spielarten, Pädophil und Ebophil, aber das ist die kleinste Tätergruppe. Und dementsprechend ist die katholische Sexualmoral ein großes Übel, weil es Menschen diskreditiert wegen ihrer sexuellen Identität, weil sie es ermöglicht, dass Menschen sich nicht frei in ihrem sexuellen Habitus entwickeln können und es führt dazu, dass es insgesamt hochtabuisiert ist und das hat den Tätern in die Karten gespielt, weil ich in aus hunderten Gesprächen, ich bin ja lange am Thema dran, heute Erwachsene mir sagten, ja, hätte ich dem Eltern was erzählt oder ich habe es den Eltern erzählt oder habe es den Lehrern erzählt und die haben gesagt, da reden wir nicht drüber, das kann gar nicht sein, das ist der Pastor oder ist der Pater, aber das hängt nicht nur mit der Bewertung und gesellschaftlichen Achtung dieser Seelsorger zusammen, sondern auch, dass Sexualität einfach ein Tabuthema war. Mhm. Und es ist, und da müssen wir uns ehrlich machen, trotz aller pornografischen Freiheit und so, das hat ja nichts mit glücklicher und humaner Sexualität zu tun. Es hängt immer noch damit zusammen, dass ich glaube, dass wir immer noch eine hochgradig verklemmte Gesellschaft sind, die zwar mittlerweile scheinbar freizügig in Filmen, Büchern, Podcasts und anderen Dingen das Thema bespricht, aber nicht wirklich im Sinne einer Identität lebt. Und die Kirchen haben hier noch einen gewaltigen Einfluss. Also das hat ja auch die MAG-Studie, also zu den Bistümern 2018 gezeigt, dass es eine der zentralen systemischen Ursachen für Missbrauch ist. Die verkorkste Sexualmoral der katholischen Kirche, die Menschen das Leben eigentlich zur Hölle gemacht hat und bis heute zur Hölle macht.
Ich habe mich in der Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal gefragt, was ist eigentlich das Spezifische an, ich nenne es mal, sexualisierter Gewalt, weil jeder weiß, dass die Vulnerabilität an der Stelle eine besonders hohe ist und dass Körperlichkeit und das die Verletzung des eigenen Körpers mit jeder Gewaltform, das geht, glaube ich, dem Gewaltbegriff einigermaßen einher, in besonderer Weise traumatisierend ist. Aber ich würde gerne mal verstehen, warum ist das eigentlich so massiv?
Also meine Antwort wäre, und das ist wirklich ein spannender Punkt, den du da aufmachst, das hat natürlich mit der Sexualmoral gerade der katholischen Kirche zu tun. Okay. Und dazu, das habe ich von Magnus Stried gelernt, bin ja kein Theologe, dass die Ursünde vererbt wird durch den Geschlechtsverkehr seit Augustinus. Und dass das ein besonderes Thema ist. Und dann hat man da noch so Vorstellungen von kultischer Reinheit. Das bedeutet, wir sind nicht unrein als Menschen, weil wir bestimmte Handlungen machen. Das wäre neutestamentarisch, könnte man das so deuten? Nein, bestimmte Dinge sind unrein. Körperstoffe, Blut, Sperma, Speichel. Beim Blut ist schon, wenn man das im Hinterkopf hat, ist schon klar, warum Frauen nichts zu sagen haben. Die sind per se unrein. Ja? Menstruation, Blut, schade, Pech gehabt. Und dann ist auch, es dreht sich ja, in der Kirche geht es fast nur um Sex. Und natürlich um die Einhegung dessen. Mhm. Und das ist ein Besonderheitsmerkmal auch in der Selbstbeschreibung der katholischen Kirche, der Zölibat. Die Vorstellung, dass wenn jemand zölibatär sein will, dass das zu Missbrauch führt, ist natürlich kausal totaler Quatsch. Aber der Zölibat steht ja als Symbol dafür, dass wir hier geweihte Kleriker haben, da ist der Klerikalismus wiederum, die sich freiwillig dem verschreiben, die da etwas versuchen, was schon schwierig genug ist, weil es eine Triebstruktur ist, also man kann auch auf Essen und Trinken verzichten, kann man machen, geht gewisse Zeit vielleicht gut. Und wenn man nicht ein asexueller Mensch ist, dann wird es auch schwierig, da komplett auf Masturbation wenigstens zu verzichten. Das heißt, es ist so ein Besonderheitsmerkmal. Ne? Da kann man, die Kirche kontrolliert damit und sie kriegt vollen Zugriff auf das eigene Personal bis in die Triebstruktur hinein und auch auf das Klientel. Mhm. In der Beichte. Es gibt zwei Italiener, die haben schon sehr früh, ich meine, das Buch ist aus den 70ern, die haben die Beichte untersucht und mitgeschrieben, ethnografisch. Das ist ja völlig irre. Ich bin ja nicht katholisch, aber da werden Frauen nach ihren Masturbationstechniken befragt und zwar dezidiert, weil es ja ein Unterschied ist, ob mit Geräten oder mit Händen. Und da wird dann irgendwas Religiöses, das eine ist teuflisch, das andere nicht abgeleitet. Und das ist natürlich Kontrolle.
Kontrolle, ja.
Nur Kontrolle bis in das, und dann verbunden natürlich auf der anderen Seite der Kirche bei den Laien mit Scham und schlechtem Gewissen. So kontrolliert man Menschen.
Ja.
Und dann ist das klar, also dieses Thema ist so prominent, dann ist auch klar, dass wenn es dann um Missbrauch geht, da ist ja auch viel andere Art von Missbrauch. Also das sagen dann die Begriffe spiritueller Missbrauch, du hast gerade gesagt, dann werden dann die ausgenutzt für Arbeiten und so weiter. Aber dass dann die Sexualität ein Problem irgendwann mal darstellt, weil man es nicht ausleben kann, beziehungsweise es ist ja noch viel schlimmer. Man wusste ja vorher, dass die Priester den Zölibat nicht einhalten. Solange es auf der Hinterbühne stattfindet, ist alles okay. Der Udo Lindenberg hat schon in den 70er Jahren gesungen, größter Schwulenclub der Welt. So, aber das ist auf der Hinterbühne, es darf nur nicht auf die Vorderbühne. Das Problem der Kirche ist, dass das jetzt auf der Vorderbühne ist. Mhm. Dann haben sie ein Problem, sonst ja nicht. Ja. Können sie weiter Kontrolle ausüben. Die Priester, also manchmal kriege ich sogar für die Priester auch Mitgefühl und Empathie hin. Also die kriegen nichts beigebracht. Da wird gesagt, zölibatär leben. Ja, okay, aber wie denn? Hm. Ich meine, man könnte ja mal gucken, es gibt in den USA beispielsweise Bewegungen wie die NoFap-Bewegung, also wo Männer freiwillig auf Masturbation verzichten. Wenn man sich da mal umguckt, dann geben die konkrete Anleitung, was man denn tun kann. Warum ist das nicht in den Priesterseminaren, soweit wir das aus den Studien wissen, wird gesagt, dürft ihr nicht? Und das war es eigentlich schon. Deswegen die unreifen sexuellen Identitäten kommen daraus. Die haben gar keine Ahnung, was sie da... Ja. Gleichzeitig haben sie aber Vorbilder, Bischöfe und andere Klerikale, wo man dann sieht, na okay, so ganz mit dem Zölibat nehmen sie es nicht ernst. Aber es ist, also man, es ist verboten und erlaubt zugleich. Ne? Man darf es offiziell nicht, aber wenn man es dann doch macht, dann gibt es da Regelungen, da kommt man schon mit hin. Das ist natürlich so eine kognitive Dissonanz mit die dann irgendwann nicht schlimm ist, weil ich bin ja ein geweihter Priester und sowieso ein Level höher als andere normale Menschen, dann gehört das eben mit dazu. Jetzt kann man die Dinge so zusammendenken. Mhm. Und das ist ja auch, und das ist natürlich ein, also diese riesige Betonung von Sexualität in der katholischen Kirche vor allen Dingen, das ist, glaube ich, auch so ein spezifisches Unterscheidungsmerkmal. Da bin ich mal gespannt, ob die, also das ist ja auch bei euren Typen, ist das ja so ein Typus, dass es natürlich immer auch um Macht geht, das weiß man immer schon bei sexualisierter Gewalt. Die meisten Vergewaltigungen sollen angeblich jetzt nicht sexuell triebstrukturmotiviert sein, sondern durch Macht. Man will Macht über die Frauen gewinnen, wenn es so die klassische Komponente ist. Ja. Mann, Vergewaltiger ist ein Mann und die Betroffene ist eine Frau, da geht es meistens um Macht.
Ja. Ja, und ich glaube, du sagst was sehr Entscheidendes, nämlich wenn man sich die Frage stellt, warum ist das Thema überhaupt so groß und auch in Kirchen so groß, dann hat es ja damit zu tun, dass es letztendlich darum geht, Menschen kontrollieren zu können, Zugriff auf Menschen zu haben, allumfassend.
Louis Kozer, der nannte das eine gierige Organisation. Es gibt Organisationen, die eben bis in die, ja, in die Triebstrukturen hinein der meinen, sie müssten ihre Angestellten kontrollieren. Und das ist ja nun wirklich ein Unterschied. Also wenn ich das mit der Uni vergleiche, natürlich haben wir da auch die Profs, die haben mehr Macht. Gibt gerade ein neues Hochschulgesetz, wo die Machtstrukturen thematisiert werden. Natürlich gibt es das da auch und Machtmissbrauch. Aber die Triebstrukturen der Studierenden, die haben uns explizit nichts anzugehen, gehen uns auch nichts an, die erfragen wir auch nicht. Da gibt's auch nicht so ein Format, wo wir alleine sind zu zweit und ich frage dann die intimsten Details der Studierenden aus. Das wäre das Äquivalent. Das stellt man, das ist völlig undenkbar, machen wir aber in Beichtkontexten und so andauernd. Ja. Das ist schon, wenn man, also befremdlich, wenn man das so von außen betrachtet.
Ja. Wie bist du als, ich sag mal, katholisches Mädchen mit dieser Schräglage umgegangen? Du lügst, du hättest es eigentlich beichten müssen, du weißt, es ist Unrecht, du weißt, es war ein Mensch, der sich dem Zölibat so zu leben, sich dem bereit erklärt hat. Was hat das für dich bedeutet?
Das ist super schwierig, weil natürlich dieses Thema der Schuld ein, wie ich finde, jetzt in dieser Region, wenn wir jetzt vom Bistum Münster oder vom Münsterland eben auch sprechen, doch ziemlich stark verankert auch in gesellschaftlichen Strukturen und auch in einem ganz normalen Alltagswording ist. Bei jedem Kinderspiel, nee, das ist aber deine Schuld gewesen, ich war das nicht. Und so ist das natürlich auch im Wording immer Teil des Alltags gewesen. Und wie ich dann halt jetzt einfach auch weiß, in Kirchenliedern, in Texten, in Gebeten ist ja ganz häufig auch die Rede von dieser Schuld. Und für mich war das immer so, oder auch bis heute noch ist das immer so diese graue Wolke, die immer irgendwie, die man nicht richtig definieren kann, aber die immer mit über einem schwebt. So hatte ich immer diese Vorstellung von Schuld. Und dass man natürlich auch nichts machen darf in der katholischen Kirche, was böse ist. Oder wofür man dann vielleicht beichten müsste. Und natürlich, genau, in einer durchaus auch den katholischen Glauben lebenden Familie aufzuwachsen und eine entsprechende Prägung auch von zu Hause mitzubekommen, steht dann im Weg. Ja. Weil das eigene Empfinden natürlich auch ist, er darf das nicht. Also dieser Pfarrer in diesem Fall darf es nicht, weil er auch andere Dinge versprochen hat, auch einer Kirchengemeinde versprochen hat, dem Bistum versprochen hat. Und er darf das nicht tun und er tut es trotzdem. Und wir verstehen uns doch auch richtig gut. Und ist das denn jetzt wirklich Unrecht? Ist dann schwierig, weil ich natürlich auch von meinem Umfeld ja auch die Rückmeldung bekommen hat. Ja, das ist Unrecht. Das dürft ihr nicht. Das darf er nicht. Das darfst du nicht. Und das ist dann schon so ein innerer Kampf. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, jetzt zu sagen, das beichte ich jetzt. Also das wäre zum Beispiel, das ist spannend. Aber das merke ich gerade sehr deutlich. Mhm. Nee, also das wäre nie was gewesen, wo ich gesagt hätte, ich beichte das jetzt. Was aber auch mit Sicherheit daran liegt, dass ich mich gefragt hätte, ja, aber an wen soll ich mich denn wenden? Und wenn ich das ja einem anderen Pfarrer beichte, dann müsste der doch bestimmt aktiv werden. Und das konnte ich für mich nicht zulassen. Deswegen, nee, soweit, das war nicht so der Punkt, sondern es war tatsächlich eher für mich eine weltliche Frage auch, wie finde ich das, dass ich Menschen jetzt anlüge, meinetwegen. Und das ist auch etwas, was mir bis heute sehr nachhängt und auch, was mich sehr nachdenklich macht und wo ich tatsächlich auch inzwischen darüber, dass ich angefangen habe, über meine Geschichte zu erzählen, auch 2-3 Menschen auch getroffen habe und ihnen gesagt habe, ich möchte mich entschuldigen für meine Lügen halt. Ne? Ja. Das ist schwierig. Ja. Ich glaube, dieses Schuldthema insgesamt ist tatsächlich etwas, was mich persönlich eben über kirchliche Texte stark geprägt hat. Jahre später hat mich mal eine Freundin gebeten, ich möge das Wort Schuld durch Verantwortung ersetzen und mich gefragt, was das mit mir macht. Und ich habe Jahre gebraucht, um zu verstehen und zuzulassen, dass das einen Unterschied macht.
Ja.
Dass das wirklich einen Unterschied macht. Und seitdem ich das für mich klar habe, ist das, hat sich einfach auch so für mich wirklich im Kopf was umgelegt. So ein Schalter hat sich umgelegt. Ich nutze auch jetzt im Alltag, na klar sage ich auch immer mal so, du ist nicht meine Schuld gewesen, dass jetzt die Apfelsaftflasche umgekippt ist. Aber ich lege einen viel stärkeren Fokus und auch einen viel positiveren Fokus auf was anderes. Und diese dunkle Wolke namens Schuld, die mag zwar da sein, aber das ist nichts, was mein Leben oder meinen Alltag jetzt so sehr prägt, wie das sicherlich in Kindheitstagen der Fall war.
Was sind denn aus Ihrer Sicht im Moment die aktuellen Themen im Kontext sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche und auch in ihren Institutionen? Also ich bin da nicht nur bei der Gewalt durch Kleriker, sondern auch durchaus am Thema Kinderheime, Behinderteneinrichtungen, Altenheime.
Kinderheime, Altenheime sind ja auch häufig jedenfalls in Trägerschaft der katholischen Kirche. Die Antwort, die ich geben möchte, bezieht sich auch stärker auf die auf den kirchlichen Bereich. Da gibt es zurzeit mehrere Brennpunkte. Zum einen das kirchliche sogenannte Verfahren zur Anerkennung des Leids. Das ja eher, wenn man es genau betrachtet, ein Verfahren zur Ablehnung von Verantwortung ist. So jedenfalls sehe ich es. Da wird in einem juristisch fragwürdigen Verfahren entschieden über Geldsummen, die nach unwürdig langen Wartezeiten, oft über 2 Jahre, ohne Begründung zugesprochen werden. Summen, die immer wieder als sehr willkürlich erscheinen. Ich kenne Betroffene, die haben den Vergleich ihrer Anträge und ihres Bescheides gemacht. Sie mussten feststellen, weil sie auch in ähnlichem Kontext sexualisierte Gewalt erlebt haben, dass der Antrag die gleichen Erlebnisse schilderte und trotzdem eine sehr unterschiedliche und deshalb willkürlich wirkende Entscheid dann fiel. Ein weiteres Thema ist natürlich die Frage der Verjährung. Der kirchliche Rechtskanon sagt sehr eindeutig, dass die Verjährung von Verbrechen seltener geltend gemacht werden soll als im rechtsstaatlichen Bereich. Die juristischen Vertreter der katholischen Kirche handeln nach völlig anderen Kriterien. Ich habe tatsächlich den Eindruck, die kennen diesen Paragraphen im CEC überhaupt nicht. Mhm. Ja. Mhm. Und dann, gilt es auch noch ein drittes relevantes Thema zu nennen. In vielen Bistümern liegen inzwischen Untersuchungen, Studien zur sexualisierten Gewalt vor. Da wird aufgedeckt, wer aus den Reihen kirchlicher Mitarbeiter wann, wo, wie oft, welche Verbrechen begangen hat. Aber mir sind so gut wie keine Konsequenzen aus all diesen Berichten bekannt. Die den Missbrauch ermöglichenden Machtstrukturen gibt es immer noch. Die Sexualmoral ist noch die gleiche wie vor 30 Jahren, 50 Jahren, 150 Jahren. In der Priesterausbildung hat sich sehr wenig geändert. Im Gegenteil, da wurde jetzt im Erzbistum Köln zum Beispiel eine theologische Hochschule etabliert, mit dem Blick zurück in vorkonziliale Weltsichten und Wunschzettel. Es ändert sich nichts. Mhm. Es hat keine Folgen. Die teuren Untersuchungen haben keine Folgen in den Diözesen.
Ja.
Zumindest nicht, was das Regularium und die Denke der Bistumsleitungen angeht.
Jetzt bleiben wir mal bei der katholischen Kirche. Umgang mit Sexualität, Umgang mit dem Zölibat, Umgang mit Ehe, Familie, all diese Themen, die in der katholischen Kirche eher ja, noch sehr konservativ und sehr, ja, konservativ ist ja schon fast positiv ausgedrückt, also sehr rückständig letztendlich gesehen werden, dass auch diese Themen mit dazugehören, denn letztendlich ist auch diese sexualisierte Gewalt, über die wir hier jetzt reden, ein Ausfluss dessen, wie die Kirche mit Sexualität umgeht.
Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, meldet euch gerne bei uns. Schreibt uns eine E-Mail unter kontakt@uak-münster.de. Alle Hintergründe zum Podcast findet ihr auf unserer Website oder auf Instagram. Ihr erreicht uns unter www.uak-münster.de. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und abonniert und mit Freunden und eurer Familie teilt. An dieser Stelle ein Transparenzhinweis. Wir haben Betroffenen die Möglichkeit eröffnet, anonymisiert an unserem Podcast teilzunehmen. Eine mögliche Form der Anonymisierung ist, dass wir den Vornamen verändern. Eine weitere Option, dass die Stimme verzerrt wiedergegeben wird. Oder wir die Stimme durch einen professionellen Sprecher oder Sprecherin ersetzen.
So krümelt halt der Keks, es ist nicht deine Schuld. Es gibt zu viel zu tun.